Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 8. Januar 2026.
Hallo Andreas, nach Rom, wo das Heilige Jahr zu Ende ist. Ich muss gleich unbedingt mit dir über das Heilige Jahr sprechen. Ich möchte noch eine andere Sache wissen. Wir haben gerade lange diskutiert über eine sehr pikante Angelegenheit im Vatikan. Und du willst da gar nicht so gern drüber sprechen, aber wir werden das besprechen, weil das so spannend ist. Aber vorher nochmal, bist du froh, dass ich mache das mal, ich fange ganz vorsichtig an. Bist du froh, dass dieses Heilige Jahr vorbei ist, oder bist du jetzt traurig?
Ich glaube, beides so ein bisschen. Also erstmal, hallo Heike. Ja, ich weiß, wir müssen über was Pikantes sprechen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Also was da passiert ist, ist es wirklich ohne Worte. Werden wir ja in Worte kleiden. Aber erstmal heiliges Jahr. Also ich habe heute gesehen, Papst Leo hat die heilige Pforte geschlossen. Es war für mich so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl. Ich habe ja jetzt hunderte Tage damit zugebracht, mit Gästen durch die Heilige Pforte zu gehen.
Also wie oft warst du überhaupt da? Du weißt gar nicht mehr, wie oft du da durchgerannt bist, oder?
Ich könnte es nicht sagen. Ich kann nur sagen, neben der Heiligen Pforte steht so ein älterer Herr. Der kennt mich, der hat mich natürlich auch oft gesehen. Und der hat einmal mir zugeflüstert, als ich da durchgegangen bin, zum hundertsten Mal oder was weiß ich, hat er gesagt, weißt du, Andreas, wenn du jetzt stirbst, dann wird dich Petrus mit einem Fußtritt ins Paradies befördern.
Hat sich das ja alles schon mal gelohnt. Meine Güte, hattest du eigentlich auch mehr Besucher als sonst dieses Jahr? Also du führst ja ununterbrochen Menschen durch Rom, gefühlt jeden Tag. Irgendwie 200 Stück. Und dieses Jahr waren es noch viel mehr als sonst.
Ja, es waren viel, viel mehr. Also ich hatte wirklich unglaublich viele Gäste, die hier waren. Und es war für viele auch viele haben sich gefreut. Ich habe Menschen gehabt, die haben geweint bei dem Gefühl, dass sie durch die Heilige Pforte gegangen sind. Es gibt Leute, die waren Tage vorher schon total aufgeregt und haben gesagt, das passiert, weißt du, das ist ja auch ganz einfach, das passiert alle 25 Jahre normalerweise. Ja, und die haben dann schon gesagt, das ist auch in meinem Leben das letzte Mal. Das war für viele, viele wirklich, wirklich auch ergreifend. Mir hat es auch Freude gemacht. Auf der anderen Seite, ich war natürlich jeden Tag auch in diesen Menschenmassen.
Ja, das habe ich mich eh gefragt, Entschuldigung, aber wie war denn das mit der ganzen Sicherheit? Also ich war ja nun auch einmal mit dir da und wir sind da durch diesen ganzen Sicherheitsdinger da wie am Flughafen da in den Petersdom rein. Und wie viele Menschen waren jetzt überhaupt in Rom dieses Jahr? Und man hat ja, es ist ja nichts passiert, ne? Wenn ich jetzt denke, hier bei den Weihnachtsmärkten und so, war große Aufregung und Sicherheitsvorkehrungen zu Recht. Und bei euch war ja so viel los und es ist ja alles reibungslos gelaufen.
Ja, also ich sage das, ich finde es auch faszinierend, wirklich faszinierend. Also Italiener können sowas. Es waren 33,5 Millionen, die durch die Heilige Pforte gegangen sind. Mit den Besuchern, die in Rom waren, waren es aber über 50 Millionen, die in diesem Jahr hier waren. Also das war wirklich viele. 70.000 Polizisten waren extra abgeordnet für das Heilige Jahr. Der Großteil des Petersdoms ist abgesperrt worden. Das war auch da mussten die Sicherheitsbehörden auch eine schwierige Entscheidung treffen, weil auf der einen Seite war es für Menschen mit Gehbehinderungen wirklich. Das sind viele alte Menschen, die auch zu der Heiligen Pforte kommen. Für die war das nicht einfach. Also das war weite Strecken zu Fuß, weil die Polizei also rigoros die Zufahrtsstraßen, alles das, wo etwas passieren könnte, wie in Deutschland jetzt ja leider mehrfach passiert ist, das völlig auszuschließen. Mhm. Und diesmal, wie gesagt, du musst dir mal die Dimensionen vorstellen. Es ging nicht um einen Weihnachtsmarkt mit 20.000 Besuchern, es ging um einen Petersplatz mit 35 Millionen. Und das hat so gut geklappt. Und was ich ganz toll fand, das hat so gut geklappt, obwohl die Polizeipräsenz sehr diskret war. Also da standen keine Panzer und die Polizisten waren sehr freundlich. Die waren auch gegenüber in diesem Stress. Stell dir das mal vor, du stehst da stundenlang und musst den Leuten immer wieder sagen, sie dürfen nicht mit einer Glasflasche in den Petersdom. Mhm. Warum haben sie ihre Nagelschere dabei? Sie haben ihr Schweizer Taschenmesser, darf da nicht rein. Und das ist schon normalerweise am Petersdom mit 30.000 Besuchern pro Tag, ist das wirklich schon. Stell dir mal vor, du wärst ein Polizist, der im Fußballstadion mal 100 kontrolliert und das jeden Tag.
Und also dafür keine Hooligans, sondern es sind halt Katholiken. Die sind ja vielleicht noch ein bisschen leichter zu handeln, sag ich mal, und haben auch nichts Böses im Sinn. sondern nur Gutes, wenn sie dahin wollen. Ja. Aber auch allein so das ganze Thema auch Müll oder auch Verkehr, ihr habt ja keine wirklich gute U-Bahn, habe ich festgestellt, sondern das geht ja in so einer Stadt einfach nicht, dass man da nochmal was drunter bastelt. Aber dann sind ja auch Leute, haben doch bestimmt auch versucht, mit Bussen zu fahren oder sich Taxen zu nehmen oder irgendwie voranzukommen. Und diese ganzen Müllberge, ich habe doch keine gesehen. Also ich kann mich nur wundern.
Nee, das hat wirklich, wirklich ganz, ganz toll geklappt. Also sie hatten, nochmal zur Sicherheit, sie hatten also eine extra Anti-Drohnen-Einheit aufgebaut. Oh. Mhm. Die Polizei war also ausgerüstet mit so ganz neuen Hightech-Geräten, was die Abwehr von Drohnen anging, weil die hatten natürlich, also stell dir einfach mal die Gefahrensituation vor. Es gab Tage, da waren 400.000-500.000 Menschen rund um den Petersplatz und das waren alles Christen. Mhm. Also aus Sicht von, du weißt, dass die Christen ja meisten verfolgte Gruppe der Welt ist. Also das war das ideale Ziel. Mhm. Sie hatten also Drohnen, sie hatten Scharfschützen verteilt, die auf den Dächern waren. Also das war schon ein gewaltiger Aufwand. Der war aber wirklich diskret. Und das andere, was du sagst, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich lebe ja schon sehr lange in Rom. Das macht mich auch stolz. Ja. Ich habe auch gedacht, viele haben vorher gesagt, oh Gott, wie sollten ausgerechnet die Italiener sowas organisieren können? Sowas können die Deutschen vielleicht, aber doch nicht die Italiener. Also es hat keine Müllberge gegeben, es hat keine Ausschreitungen gegeben. Die Busse waren pünktlich, die Züge waren so pünktlich, dass ich immer Ärger auch in meiner Familie hatte, weil ich zu meinem Sohn manchmal gesagt habe, der musste den Zug zum Vatikan nehmen. Habe ich gesagt, komm, lauf noch hin, der hat doch bestimmt 1, 2, 3 Minuten Verspätung. In dem ganzen Jahr kann ich mich an keine einzige Verspätung von einer Minute erinnern. Siehste. Also der war, der lief wie ein Uhrwerk. Der hat auch ja zehntausende Menschen pro Stunde dahin geschaufelt. Das wäre ja gar nicht anders gegangen. Auch die Parkplätze für die Busse, das war kein Problem. Also der Flughafen hat funktioniert. Also Hut ab, das ist muss ich ehrlich sagen.
Wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, also weder pünktliche Züge hätten wir noch, gut, ich möchte jetzt nicht über Stromversorgung und Probleme sprechen, gerade in dieser Woche in Berlin ist es ja so fürchterlich, mir tun die Leute so leid, die da im Kalten sitzen, ohne Strom. Also da irgendwie habt ihr da, also haben wir nachgelassen, habt ihr aufgeholt beides?
Also ich kann dazu nur sagen, ich war auch ganz überrascht, weil ich weiß nicht, ob du diesen alten Witz kennst. In diesem alten Witz geht es immer darum, dass im Paradies organisieren sind die Deutschen, die Organisatoren, die Liebhaber, Franzosen und die Italiener, die Köche. Mhm. Und in der Hölle sind die Deutschen, die Liebhaber, die Italiener organisieren das Ganze. Das war alles nicht so. Die Italiener haben das wunderbar organisiert. Ich bin also völlig, wie gesagt, ich habe mit zwei Sachen gerechnet, als das Heilige Jahr begonnen hat. Ich habe gedacht, es wird ganz große Müllberge geben. Das ist bei 33 Millionen Pilgern einfach gar nicht zu ändern. Das war überhaupt kein bisschen so. Also nirgendwo, auf keiner Stelle hat es irgendwelche, das ist alles sofort weggeräumt worden, sauber gemacht worden.
Wir sind ja bekannt für unsere Mülltrennung. Die ist ja manchmal so ein bisschen fast absurd. Also Menschen aus dem Ausland amüsieren sich köstlich darüber, wie wir unseren Müll trennen. Aber das gibt es auch in Italien?
Das gibt es auch und die machen das sehr witzig. Mhm. Ich finde diese neue Kampagne in Rom zum Mülltrennen super. Also die neue Kampagne heißt, lass die Glocken von Rom läuten, schmeiß deine Glasflasche in den Glascontainer.
Mhm, gut.
Und das klappt auch prima. Also nee, das Mülltrennung gibt es
ja,
da.
Aber auch natürlich. Plastik und Papier und so.
Plastik,
auch,
Papier, das wird alles getrennt. Das war auch am Vatikan so. Was übrig blieb, das fand ich eher romantisch. Das gefällt mich. Was klingt ein bisschen irre, ich gebe zu, das klingt ein bisschen irre. Aber was ich immer ganz toll finde, wenn ich Feierabend hatte am Vatikan, also so, wenn du um 8:30, 8:30, 9, auch um 9 am Vatikan vorbeifährst mit dem Fahrrad, dann ist auf diesen großen Wegen, die alle abgesperrt sind, da dürfen da keine Autos sein, sind keine Menschen mehr, sondern da liegen immer nur noch ganz wenige Pizzareste rum und es gibt unglaublich viele Möwen, die essen diese Pizzareste auf und ich bin immer völlig, ich gucke mir das total gerne an nachts, weil das so viele sind, die machen da alle schön sauber und ich kann es immer nicht fassen, ich habe im ganzen Jahr wirklich tausende von Möwen gesehen und tausende von Pizzareste und keine einzige hatte ein dreckiges Lätzchen. Ach, was? Die hatten alle einen weißen Möwenbauch.
Und keine Ratten?
Nein, keine Ratten gibt es nicht. Es gibt also so eine extra Anti-Ratten-Einheit rund um den Vatikan. Aber das liegt auch daran, dass die den Müll in einer Windeseile weggeschafft haben. Verrückt. Also es hat keine Müllberge gegeben. Es hat keine Engpässe gegeben, was die Waschräume und die Toiletten anging. Das war kein Problem. Die haben, und das finde ich ganz toll, ich habe Leider muss ich ja sagen, ich habe bei vielen Papstreisen erlebt, dass Städte, die der Papst besucht hat, das betrifft viele Länder, haben vorher dafür gesorgt, dass Obdachlose aus den Umgebungen entfernt werden, wo der Papst einen Gottesdienst geleitet hat. Die vielen tausend Obdachlosen um den Petersdom, die dort leben, sind völlig in Ruhe gelassen worden. Ja. Die haben weiter in ihren Zelten gelegen. Der Papst hat ja eigene Suppenküchen eingerichtet. Es hat eigene Waschplätze gegeben. Es hat eigene Versorgungsmittel gegeben, wo die sich aufwärmen konnten oder essen konnten. Es hat Schlafstätte gegeben, wenn sie die denn nutzen wollten. Da gezwungen worden ist niemand. Ja. Das hat geklappt. Mhm. Und was ich auch ganz toll finde, ist, in den Restaurants und den Bars gab es relativ wenig Schlangen. Das war kein großes Problem. Also wenn du nach dem Pilgern Hunger hattest oder irgendwo noch ein kühles Wasser trinken wolltest oder ein kühles Bier, dann war das überhaupt kein Problem. Und die Stadt war voll, aber wunderschön.
Ja, gut.
Und ich mag es auch gerne voll.
Und freust du dich jetzt aber, dass es vielleicht hier ein bisschen ruhiger ist und führst du ein paar weniger Leute durch Rom oder hast du schon wieder hier eine Reise nach der anderen?
Nein, ich habe jetzt frei.
Ach was.
Ich habe jetzt, ich habe jetzt, ganz frei nehme ich mir nicht, aber ich habe jetzt ganz viel Zeit und ich freue mich jetzt auf mein nächstes Buch, das ich schreiben werde.
Ah, sehr gut.
Aber ich habe jetzt erstmal gemessen an dem, was in den letzten Monaten los war. Da habe ich wirklich Tage gehabt, da habe ich 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet. Das war, das war auch 40 Tage hintereinander ohne frei zu haben, das stimmt, das war wirklich anstrengend. Aber jetzt freue ich mich, dass ich jetzt auf etwas ruhiger wird. Aber ein bisschen, muss ich sagen, traue ich dieser spannenden Zeit auch nach.
Ja, okay. Jetzt gibt es ja so ein Thema, wo du nicht so Lust zu hast. Also irgendwas ist diese Woche nicht ganz so gut gelaufen.
Ja, aber bevor wir darauf zurückkommen, würde ich gerne noch zwei Sachen zum Heiligen Jahr sagen.
Ja.
Das eine ist, habe ich schon gesagt, was mich gewundert hat, waren, es hat keine Müllberge gegeben. Es war sicher, es hat keine Zwischenfälle gegeben. Also in dem ganzen Jahr war der einzige Zwischenfall, dass ein Mann, der verwirrt war, auf den Altar der Peterskirche gepinkelt hat. Aber
ja, wir sprachen drüber.
Das ist, wenn ich mir vorstelle, was es für Zwischenfälle hätte es geben können, war das harmlos. Ich finde, dass die Römer super reagiert haben. Also es gab super, es kannst du dir ja vorstellen, das war ja nicht nur ein Fußballspiel. Du kennst das ja wahrscheinlich, wenn du, was weiß ich, von großen Veranstaltungen auch in Deutschland, Konzerten und wie auch immer. Aber 50 Millionen ist halt eine andere Hausnummer als 5 Millionen oder 1 Million. 50 Millionen bedeutete auch, dass die Supermärkte rund um den Vatikan rappelvoll und leer gekauft waren. Also die Menschen, die dort leben, die also einfach nur mal einen Liter Milch brauchten oder ich auch. Also so Sachen, wenn ich am Vatikan einfach nur mal einkaufen wollte, weil ich Sachen mit nach Hause nehmen wollte, also 3 Liter Milch, einen Sack Kartoffeln, was weiß ich.
Was der Deutsche so kauft.
Nudeln, ja. Keine Ahnung. dann war das aussichtslos, weil die Supermärkte waren sowas von überlaufen natürlich von Menschen, die entweder für ihre das Pensionszimmer, in dem sie waren oder einfach auch sich noch eine Cola kaufen wollten. Und ich fand, dass die Menschen, dass die Römer mit einer solchen Gelassenheit und auch Freundlichkeit reagiert haben, das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich kenne eine Kassiererin nicht deswegen, weil ich mit der befreundet bin, sondern deswegen, weil ich da meine Sachen einkaufe. Also die kennt mich seit vielen Jahren und ich kenne sie auch seit vielen Jahren. Und die hat eigentlich, das fand ich ganz süß, als ich da mal war, zu ihr gesagt, Mensch, du Arme, ihr habt ja in diesem heiligen Jahr wirklich, also die, und dann sagte sie, ach weißt du, ich finde das so toll. Jetzt sitze ich zwar in meiner Kasse im Westviertel von Rom und hier ist auf einmal die ganze Welt. Ich habe Menschen aus Vietnam und aus dem Kongo und ich habe Menschen und ich rede mit denen und ich frage die auch mal und dann sage ich mal, wie ist denn das eigentlich so im Kongo? Und sie sagte, ich finde das toll, auf einmal war die ganze Welt bei mir einkaufen. Also ich habe eigentlich das finde ich total bescheuert. Es gibt immer diese Menschen, die labern über den Übertourismus und so. Also das ist in Rom definitiv nirgendwo gewesen. Es hat keinen einzigen Protest gegeben. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Also dieses Gerücht hat es ja gegeben, aber es ist totaler Quatsch. Also ich war jeden Tag da. Ich habe keinen einzigen Protestierenden gesehen. Ich habe Leute gesehen, die hart gearbeitet haben. Das stimmt. Also viele Einsatzkräfte mussten 6 Tage die Woche arbeiten, nur einen Tag frei. Das gilt auch die vielen Angestellten, sowohl die Busbetriebe als auch in den einzelnen Restaurants. Also da haben die Besitzer gesagt, also bitte, also das ist auf freiwilliger Basis, aber wir können in einem heiligen Jahr eigentlich nur Leute einstellen, die bereit sind, 6 Tage die Woche zu arbeiten. Das war aber kein Problem.
Die Einnahmen der Stadt waren ja deutlich größer, deutlich mehr, denke ich mal, aufgrund des Tourismus. Andererseits waren die Ausgaben ja auch unendlich viel höher.
Sie haben
die Steuerzahler bezahlt?
Also die haben 1,7 Milliarden Euro in das heilige Jahr investiert.
Ja.
Also das war schon sehr viel Geld, aber auch deswegen, um diese Stadt schöner zu machen. Also es gibt viele Ecken, die Parks, die Beleuchtungen, die Infrastruktur. Also die haben schon viel getan. Das ist von den Urlaubern ja auch in Anspruch genommen worden. Mhm. Also ich habe Pilger überall, also das kannst du dir ja vorstellen. Also die waren nicht nur am Vatikan, die Pilger waren ja überall. Die waren am Kolosseum, die waren am Forum. Ist ja auch klar, die haben sich dann die ganze Stadt angeguckt.
War es ja so eng. Am Trevi-Brunnen, wir sind da ja auch lang gelaufen. Es war ja so voll, also das habe ich ja noch nie erlebt. Es war ja einfach nur ein Geschiebe, also richtig unangenehm, auch diese Menschenmengen. Aber
ja, es war voll, ohne jeden Zweifel, es war sehr voll. Aber mein Gott, wenn du mal in Rom bist, dann möchtest du halt den Trevi-Brunnen sehen. Kann ich vollkommen verstehen, dann ist es da eben voll. Also, weißt du, es ist auch klar, also wenn du willst, auch nicht unbedingt. Es gibt halt Orte, wo die Menschen einmal in ihrem Leben sein möchten. Und ich fand sowohl alle Eisdielenbesitzer, alle Pizzaleute, die haben auch die Menschen, die in den Schlangen gewartet haben, ich finde, die haben das sehr diszipliniert gemacht. Also ich fand das
Und wo kam jetzt das Geld her? Also diese Mehrausgaben auch zum Schutz, waren das jetzt Steuergelder oder gab es einen extra Topf oder musste der Vatikan sich irgendwie beteiligen daran oder hat das jetzt Italien bezahlt?
Also der größte Teil kam vom italienischen Staat, aber das hat auch, der italienische Staat, muss man auch ganz klar sagen, hat an diesem Jubiläum sehr gut verdient.
Ja.
Also die Ausgaben waren hoch, aber gemessen an den Einnahmen ist das natürlich ein Scherz, weil wenn du dir überlegst, 50 Millionen Menschen, wenn von denen nur jeder 100 Euro in Rom gelassen hätte, was ein Witz ist, weil dafür kannst du doch nicht mal ein Hotel buchen, du würdest mal eher damit rechnen, dass jeder von denen 1.000 Euro in Rom gelassen hat, dann kommst du auf 50 Millionen mal 1.000, da bist du bei 50 Milliarden. Und dann ist dir schon klar, dass es um sehr, sehr viel Geld ging und auch um, aber ich muss mal sagen, jetzt Geld hin oder her, die haben es ja auch verdient. Die haben wirklich hart gearbeitet und die haben die Stadt vorbereitet und ich finde, das war ein tolles, erfolgreiches, rührendes, spannendes heiliges Jahr mit 2 Päpsten. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Papst das heilige Jahr eröffnet, ein anderer hat es am Dienstag geschlossen, deswegen... Ich sehe da ein bisschen traurig bin ich schon, dass es vorbei ist.
Ja.
Aber die nächste Party kommt sowieso. Das nächste heilige Jahr wird 2033. In 8 Jahren geht es hier schon wieder los. Das ist das heilige Jahr in Erinnerung an die Erlösung. Das heißt, im Jahr 33 soll Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden sein. Deswegen nennt man das die Erlösung vom Tod. Also ist das heilige Jahr 2033 das Jahr 2000 Jahre lang nach der Auferstehung.
Ihr habt immer sehr viele Ideen, was man alles noch so begehen könnte oder feiern könnte, merke ich.
Ja, hier wird viel gefeiert. Die Stadt eignet sich auch.
Ja, prima. So, und hast du jetzt noch mehr zu sagen zum Heiligen Jahr oder nähern wir uns jetzt mal ganz vorsichtig diesem einen Thema, das
dem Heiligen
so
Drei
gut
Königen.
Zum Thema? Okay, erstmal noch die Heiligen Drei Könige, bevor wir auf das echte Vatikangeflüster des Tages kommen.
Ja, aber die Heiligen Drei Könige sind ja auch ein Vatikangeflüster. Wir müssen ja noch die Frage vom letzten Mal beantworten, Glauben. Ne? Warum glaube ich?
Ja, wie bist du zum Glauben gekommen? Ja. Und das ist aber ein großes Thema. Ich merke, du willst das andere schieben. Wollen wir das andere Thema nicht vorziehen?
Wir können ja erstmal ganz kurz noch einmal über die Heiligen Drei Könige sprechen.
Ja.
Also die Heiligen Drei Könige, weißt du ja, im Evangelium ist von Weisen die Rede, von Magiern. Da steht nicht die Zahl 3, die steht da gar nicht drin, sondern das ist eine Tradition, die entwickelt sich daraus, weil sie 3 Geschenke dabei haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Später entwickelt sich die Tradition, dass die 3 Kaspar, Melchior und Balthasar heißen sollen. Das sind vermutlich die damals 3 bekannten Erdteile. Asien, Afrika und Europa, die diese 3 Könige symbolisieren sollen. Und
deswegen ist der eine auch eine Person of Color, wie man jetzt sagt.
Genau.
Ja.
Und ich war als Messdiener, selbstverständlich haben wir auch Sternsingen gemacht. Also,
warte mal kurz, Sternsingen, das musst du mir erstmal erklären. Also ich muss dazu sagen, hier bei uns im Norden ist ja Heilige Drei Könige nicht mal ein Feiertag. Also wir arbeiten normal, die Kinder gehen zur Schule. Ich weiß, dass die FDP irgendwie immer ihr Dreikönigstreffen macht. Also dass diese Partei, die jetzt keiner mehr so auf dem Zettel hat, aus Gründen. Und ja, dass irgendwie gesungen wird. Aber was ist denn jetzt dieses Sternensingen überhaupt? Und wie ist das entstanden?
Also, die Heiligen Drei Könige, die sogenannte das Epiphania-Fest am 6. Januar, ist also in vielen Ländern Südeuropas ein ganz wichtiges Fest für die Kinder. In Spanien und auch in Italien gibt es dann ganz viele Geschenke. Also da gibt es eigentlich mehr Geschenke als zu Weihnachten. Also die Kinder in Südeuropa, die warten schon ganz sehnsüchtig auf den 6. Januar. Dann wird Christus in der Bibel ja den drei heiligen drei Königen gezeigt, die also dem Stern von Bethlehem folgen. Und daraus ist dann im Mittelalter diese Tradition entstanden, dass man das nachspielt, sozusagen, dass diese drei heiligen drei Könige durch die Gegend ziehen. Und das habe ich als Messdiener auch gemacht. Also das wurde dann schon so im Herbst, wurde klar gemacht, wer am Sternsingen teilnimmt. Das war immer erstens sehr kalt. Also bist da so ins Gemeindezentrum gegangen, da hast du diese komischen Klamotten angezogen, weil du musstest dich ja so als König verkleiden.
Also war jeder König, waren dann da 100 Könige oder wurden drei ausgewählt?
Nee, es waren Dutzende. Also wir waren immer Mannschaften, immer zu dritt. Die Stadtviertel waren aufgeteilt, also wo wir Stern singen mussten. Ich kann das Lied, glaube ich, immer noch. Das ging.
Ja, bitte. Du hast lange nicht gesungen. Ja.
Nun sehe den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der himmlischen Nacht. Nun höre das Lied, das wir singen, ein Lied von der heiligen Nacht. Wir kamen von weit her gegangen, durch Meere und Wüsten der Welt, wo alles noch dunkel verhangen, weil niemand die Erde erhält. Siehst du, das kann ich sogar noch.
Sehr schön, und du singst doch sehr schön, sehr sicher in den Tönen und so.
Siehst du, das haben wir ja. Also ich und meine Freunde, wir haben das hunderte Mal gesungen. Also uns schmiedet das immer noch so ein bisschen zusammen, wenn ich meine uralten Kindheitsfreunde sehe. Wir haben zusammen meinen Geburtstag gefeiert. Die waren dann auch hier in Italien. Und diese Kälte, dieses durch die Gegend latschen.
Mit so gelbem Tonpapier auf dem Kopf.
Mit gelbem Tonpapier auf dem Kopf, mit dem, wir hatten ja so eine Büchse für das Geld, wir haben ja Geld gesammelt. Ja.
Und einen Umhang vielleicht?
Umhang, oder? Das war nass, das war kalt, es lag Schnee. Das Einzige, man bekam also nicht nur eine Spende für die Büchse, sondern also auch Süßigkeiten. Also so wie du das heute von diesem heidnischen, wie nennt ihr das? Dieses
heidnisch, also bitte, unser Martini singen meinst du?
Nein,
oder meinst du Halloween?
Halloween. Ja, da wo jetzt die Kinder rumlaufen, dieses ganz komische. Also wir haben auch Süßigkeiten bekommen und ich weiß noch, dass wir unter uns Sternsingern, dass also immer einen Riesenstreit gab, weil manchmal hatten die Frauen oder Männer, bei denen wir geklingelt haben, um zu singen, keine Süßigkeiten da. Und wollten uns dann Geld geben. Und dann brach immer eine Riesendiskussion aus, weil unter den vier Sternsingern, wir waren immer drei oder vier, waren die meisten dafür, haben gesagt, also wenn wir Geld bekommen, dann geht das natürlich in die Büchse. Das Geld, das wir sammeln. Also das behalten wir nicht für uns. Und die anderen haben gesagt, nee, aber die Frau oder der Mann hat doch extra gesagt, das ist hier nicht für die Büchse, das ist wirklich für euch. Und dann haben wir darüber geredet, ob wir dann eigentlich in die Hölle kommen, wenn wir das nicht in diese Büchse tun. Und ich war auch der Meinung, dass wir dann in die Hölle kommen. Deswegen haben wir das also eigentlich immer in die Büchse getan. Ich glaube, einmal hat jeder eine Mark für sich behalten. Da muss ich mal meinen Freund Peter fragen. Ich glaube, der könnte sich eventuell daran erinnern.
Aber ihr konntet ja direkt beichten und du bist jetzt so oft durch diese Pforte da. Ich glaube, das ist dir jetzt verziehen.
Aber ich möchte jetzt dazu noch mal sagen, also ich habe das in meiner Kindheit, ich war ein ganz frommer Junge damals, also ich war Messdiener, bin in die Kirche gegangen, hatte einen ganz normalen Kinderglauben, wie alle damals auch. Also ich habe daran geglaubt, ins Paradies zu kommen. Ich habe an den lieben Gott geglaubt, an Jesus, an den Heiligen Geist, all das, was ich im Laufe...
Tust du doch immer
noch. Ja, aber auf eine andere Art und Weise als damals. Ich kann mich an diese Winter, wo wir also in den Ferien oder auch in der Schulzeit im Nachmittags also durch die Gegend gelatscht sind, um zu sammeln, da kann ich mich wirklich sehr genau daran erinnern. Das war einfach, weil das auch so kalt war. Aber, wie das der liebe Gott nun mal einrichtet im Leben, einmal habe ich sozusagen die Früchte meiner Arbeit gesehen und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich war mit Papst Benedikt dem 16. in Brasilien und da waren wir zu Besuch auf einer sogenannten Fazenda de la Esperanza. Das ist ein Bauernhof, auf der leben Kinder und Jugendliche, die große Drogenprobleme haben. Also jetzt nicht darum, dass die zu oft ein bisschen Schokoladentorte gegessen haben, sondern da geht es um ernsthafte Probleme.
Ja.
Und diese Bauernhöfe liegen sehr weit weg von Städten, von großen Städten. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen leben da, die arbeiten da, haben ein geregeltes Leben und versuchen so aus dieser Drogenhölle rauszukommen. Einfach auch, weil die Entfernung, diese Fassenda liegt so weit weg, es gar nicht möglich macht, dass die sich Drogen beschaffen können. Und das wird finanziert von den Sternsingern.
Aha, ja.
Mhm. Also ein Teil des Geldes. Und ich war dann ganz gerührt, als ich da war und dachte, mein Gott, diese scheiß Geld.
Das hat was gebracht.
Diese Markstücke, die da in meinen, oder auch die 10 Pfennige, die in meinen...
In diese Dose da.
In meine ging, Dose geklempert sind. Also man darf das nicht unterschätzen. Die Sternsinger haben in Deutschland in guten Jahren 50 Millionen Euro gesammelt. Wahnsinn. Ja, ja.
Und, also ist es schon direkt sozusagen irgendwo aufgeschrieben, wo genau das Geld hingeht und prozentual
es gab
und so?
Also es gab damals schon immer eine, wie soll ich das sagen, also ein Motto. Gegen Kinderarbeit zum Beispiel hat es ein Motto gegeben. Es hat ein Motto gegeben, wie gesagt, für Kinder in Abhängigkeiten. Es hat Zeit gegeben für Kinder, die einfach in so armen Ländern waren, dass einfach die Ernährung nicht gewährleistet ist. Ja. Kranke, also das, jetzt gibt es jedes Jahr so ein Motto.
Okay. Und es geht immer um Kinder auch. Also immer Kinderprojekte?
Es geht um Kinderprojekte, genau. Und ich fand, also damals in dieser Fassenda de la Esperanza, dieser Chef, der Gründer heißt, es ein Pater aus dem Franziskanerpater aus dem Sauerland, der heißt Hans Stapel, ja. Franziskaner. Mit dem habe ich dann auch gesprochen. Der Papst war da auch bei und ich war total gerührt. Aber die waren auch gerührt, weil als wir da zusammensaßen, sagte dann Josef Ratzinger, also das ist ja auch ein Sternsinger-Projekt hier. Und dann habe ich gesagt, ja, also auch meins, weil ich habe also viele Jahre lang mit komischen Klamotten an und einer goldenen Krone auf dem Kopf irgendwie in den Bezirken von Werl in Westfalen Geld gesammelt, damit es Sternsinger-Projekte gibt. Und das fanden die dann auch ganz lustig.
Das war mir alles gar nicht so klar. Ich dachte immer, es singen so ein paar Kinder vom Bundespräsidenten und ansonsten war es das. Aber es ziehen wirklich Kinder in bestimmten Regionen, also in katholischen Städten, ziehen die Kinder dann am 6. durch die Straßen.
Nicht nur, das dauert eine Woche. Nein, ein Tag, was? Ist ja lächerlich.
Ja, Mann, ach, also ihr Quatsch. Seid auch immer sehr leidensfähig.
Nee, das waren die ganzen Winterferien. Das war die, um nach Weihnachten ging das los. Also von wegen irgendwie 3 Tage. Das ist ja was für...
Ich dachte nur einen Abend, ach, so am 6. Quatsch, Mal von 18 bis 18.30 Uhr.
Nix, das fing morgens um 9 an und hörte abends, wenn es dunkel wurde, um 17 Uhr auf. Aber die ganze Woche oder eher 10 Tage. Und die am besten singen konnten, das weiß ich noch. Und ich wurde einmal,
also du,
das war vor dem Stimmbruch, muss ich mal sagen, die durften dann im Werler Franziskanerkloster abends als Sternsinger in das Franziskanerkloster. Das war sehr begehrt, weil es da ein leckeres Abendessen gab und leckere Kekse. Ich weiß aber nicht mehr, ob die Franziskaner auch was gespendet haben. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir dort als Sternsinger gesungen haben. Ich kann mich auch an Leute erinnern, bei denen haben wir geklingelt, die haben uns die Tür zugeschlagen und haben gesagt, verpisst euch. Und was mich wirklich traurig macht, also jetzt mal ganz ohne Scherze, was mich wirklich traurig macht, ist, ich habe mit meiner Schwester, die hat ja für die katholische Kirche ihr Leben lang gearbeitet, mit der habe ich auch über das Sternsingen geredet, ganz oft, und habe auch so ganz romantisch wie jetzt gerade gesagt, also für mich in meiner Kindheitserinnerung war das kalt, aber es hat meine Freundschaft mit den Freunden, die ich jetzt noch habe und die mich auch mein ganzes Leben eigentlich begleitet haben, das war so der Punkt, wo wir heute jetzt eher beim Glas Wein als ältere Herren sagen, weißt du noch damals diese arschkalten Januare und wir können dieses Sternsingerlied immer noch. Das hat uns wirklich, wir haben eine sehr schöne Erinnerung dran. Und wenn meine Schwester heute sagt, also das, was du damals erlebt hast, das gibt es schon lange nicht mehr. Sternsinger werden regelmäßig immer wieder ausgeraubt.
Was? Oh Gott.
Da sind jetzt Erwachsene dabei, die beschützen. Dieses Deutschland, in dem die Sternsinger von Haus zu Haus gehen konnten und für einen guten Zweck, das existiert nicht mehr. Wir haben heute Erwachsene, die müssen die Sternsinger begleiten, weil man denen sonst einfach die Spenden wegnimmt. Ach, und diese Überfälle auf Sternsinger gibt es regelmäßig. Und das finde ich wirklich schlimm, ganz ehrlich.
Das ist wirklich schlimm. Also ich weiß es von Halloween, dass einige Kinder begleitet werden, weil man einfach nicht möchte, dass kleine Mädchen irgendwo an fremden Haustüren klingeln und man nicht weiß, ob man die jemals wieder sieht. Finde ich auch eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber dass man ausgeraubt wird, ist natürlich auch
Ja, ne, finde ich das. Ich fand es auch schlimm. Also ich fand es dieses Deutsch. Das hat's. Wir hätten uns das damals noch nicht einmal vorstellen können. Also
nee,
das Deutschland, in dem ich damals Stern gesungen habe, da wäre so etwas nicht vorstellbar gewesen.
Ja, puh, meine Güte. Nun denn.
Ja, das war in den 70er Jahren. Das ist lange her. Ja. Und ich weiß, es ältere Herren neigen immer dazu, daran zu denken, dass die Welt damals noch in Ordnung war. Aber diese Sternsinger-Geschichte, die war damals in Ordnung. Und ich will jetzt nicht so tun, als sei uns bewusst gewesen, das, was wir da machten. Sondern das war so eine Sache, das machte man halt.
Das machte man.
Da war man mit vielen Jungs zusammen. Man hat da irgendwie die Berge von Süßigkeiten nach Hause gebracht. Also meine Mutter hat da uns auch nie was gesagt. Also ich hab heute manchmal Diskussionen mit Eltern auch, denken, ja, also Süßigkeiten, also wir haben damals Berge von Lebkuchen nach Hause geschleppt. Und
durftet ihr die alle auf einmal aufessen? Weil bei meinen Kindern, so wenn die dann tatsächlich vom Halloween singen oder nicht singen, also rumlaufen, mal kamen oder so, habe ich gesagt, gut, aber die Süßigkeiten bleiben hier, du nimmst dir jeden Tag eine Sache. Also die sind jetzt, die durften nicht damit verschwinden im Kinderzimmer mit irgendwie 10 Tonnen Zeug. Und es sind ja auch manchmal eklige Sachen dabei, wo man denkt, so, das haben die Leute aus ihren letzten Ecken gekramt, weil sie es loswerden wollten. Und dann drücken sie es den Kindern in die Hand und du weißt gar nicht,
was da drin ist. Das war damals. Das war damals, ich weiß, Opa erzählt vom Krieg, also das war damals, ich kann mich an ganz viele, ich würde mal sagen, das waren 80% der Haushalte, wo die Mütter, also die Damen, bei denen wir klingelten, für die Sternsinger gebacken hatten, also die hatten, dann kriegten wir Kekse, die waren entweder auch vom Weihnachtsessen übrig, also ich kann mich an gewaltige Mengen von Vanillekipferln und Zimtsternen und allen möglichen anderen selbstgemachten Keksen erinnern, also ich war da gar nicht so scharf drauf, aber wir haben also Berge von diesem Zeug mit in unsere Gemeindezentren geschleppt.
Aber was war denn deine Lieblingssüßigkeit damals? Es gab doch noch so ganz andere Süßigkeiten. Was war denn deine Lieblingssüßigkeit? Weißt du das noch?
Ich war völlig versessen auf diese Vanillekipferl. Das fand ich das Größte,
was
ich
kannte. Also jetzt nicht so was Abgepacktes, sondern diese Gebackenen. Ach was, das ist ja schön. Ja.
Und dann kann ich mich an so Butterkekse erinnern mit so einem Marmeladenklecks. Die waren auch großartig. aber wir sind ja auch viel marschiert. Also deswegen war das, glaube ich, kein Problem.
Nö, das sowieso nicht, ja. Nee, aber es gab ja auch diese abgepackten Sachen noch so ganz anders, so diese komische Nippon oder so. Erinnerst du dich daran, so ganz klebriges, komisches, dreieckiges Zeug und so?
Ja, aber wir haben ganz selten Sachen bekommen, die abgepackt waren, sondern das waren fast immer
wirklich, okay.
Plastiksäckchen, in denen, also es gab auch noch so so Nussschaumgebäck mit so einer Haselnuss obendrauf.
Ja, das kenne ich ja.
Ganz toll.
Ja, da sage ich jetzt manchmal auch nicht, dass da eine Oblate drunter war, dann kriege ich wieder Stress.
Da war eine Oblate drunter.
Ja, aber nicht die Oblate, die ist was ganz anderes ist als was hier.
Genau, und ich kann mich an ganz viele Haushalte erinnern. Wir waren ja manchmal einfach auch pudelnass.
Ja, klar.
Weil wir hatten natürlich keinen Regenschirm. Mhm. Und wir waren, wie alt waren wir denn da? 12. Also wir waren ja klein. Und ich kann mich an ganz viele Haushalte erinnern, wo die Mütter uns erstmal reingeholt haben, uns unter die heiße Dusche gestellt, uns abgetruppen.
Wie bitte? Du wurdest von fremden Müttern deswegen hast du das so gerne gemacht. Mrs. Robinson.
Na. Also wir waren manchmal einfach pitschnass und sind dann nicht zurückgegangen.
Du hast doch nicht in fremden Häusern geduscht. Du hast doch zu Hause mit der Badehose geduscht, habe ich gelernt. Oder
da war ich noch ein bisschen kleiner. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir manchmal also blitschnass vor irgendeinem Haus standen und schräg unsere Sternsinger singen und die Frauen dann gesagt haben, jetzt kommt ihr erstmal rein und geht erstmal ins Badezimmer, trocknet euch erstmal ab. Also daran kann ich mich erinnern. Was gar nicht so einfach war, damals, wir haben uns, ich weiß, dass das wegen kultureller Eineignung in Deutschland heute verboten ist, wir hatten ja immer jemanden dabei, der schwarz angemalt war, weil wir waren Tradition Kaspar, Melchior und Balthasar.
Aber der durfte ja nicht so oft duschen dann, weil er musste sich jedes Mal wieder neu anmalen.
Das klingt seltsam, aber das war in der Tat ein Problem. Wir hatten extra einen Stift dabei. Ich kann mich an diesen schwarzen Schminkstift erinnern, ich war das auch manchmal, also das steht dann so ins Gesicht gemalt. Und wir haben dann ja unseren Gruß, hast du vielleicht schon mal gesehen, bei katholischen Häusern, da steht dann, wenn die Sternsinger vorbeigekommen sind, immer dieses Kaspar, Melchior und Balthasar, C-Kreuz, M-Kreuz, B-Kreuz. Kreuz und dann darunter das Ja. Das haben wir über die Türen geschrieben, als ein Segen. Das wollten die Leute auch. Und wir haben immer gesagt, also, könnt ihr extra völlig, eine Kreide dabei. Also
völlig neue Kultur tut sich mir auf. Aber wieso habt ihr keinen wasserfesten Edding genommen? Da hätte das immer gehalten gegen die ganzen...
Wir hatten Kreide.
Ja, also, nee, ich meine für das Gesicht. Das hätte, man hätte ein bisschen länger was davon gehabt. Aber
ich kann mich daran erinnern, das war so ein langer schwarzer Stab. Das war, glaube ich, ach, jetzt weiß ich wieder. Das war
Kohle?
So, nee, das war in so einer Schminkpackung, die man zu Karneval kaufen konnte.
Ja, genau, die kenne ich auch noch. Das sind so ganz fettige Stifte.
Genau, so ein fettiger schwarzer Stift war das. Damit haben wir uns also angemalt und wir haben uns auch überhaupt nichts dabei gedacht. Also wenn jetzt jemand gedacht hätte, das ist aber nicht okay, wir hätten überhaupt nicht begriffen, warum das nicht okay sein sollte. Und wir haben das jemand dann uns reingebeten, hat gesagt, komm, jetzt trocknet ihr euch erstmal ab. Das fanden wir eigentlich eher nett. Also ich kann mich an so Tische erinnern, wo wir eine heiße Suppe gegessen haben und uns eine Hausfrau die Haare trocken gerieben hat. Also daran
Merke, du warst sehr gewaschen in der Zeit und wohl genährt.
Ja, ich erinnere mich gerne an Sternen.
Ich merke das schon. Keine mehr. Aber du lenkst natürlich wieder von dem einen Thema ab, über das du nicht sprechen willst, nämlich, dass jemand rausgeflogen ist im Vatikan.
Ja.
Papst Leo musste jemanden rausschmeißen und jetzt wird es nämlich richtig bekannt, weil du mir jetzt im Einzelnen erzählen wirst, warum. Beziehungsweise unserer Hörerschaft.
Ja, also...
Was war da los?
Es handelt sich leider um, um gleich drei... Dinge, die gleichzeitig passiert sind und die wirklich unangenehm sind. Also erstens, es war ausgerechnet der Weihnachtsgruß des Papstes an die Kurie.
Also da ist es passiert, was dazu geführt hat. Also richtig. Weihnachtsgruß. Wir fangen ganz von vorne an. Was ist der Weihnachtsgruß?
Also der Papst, weil er ein netter Mensch ist, der ruft also die Spitze der katholischen Kirche, also die Spitze des Vatikans, die kurialen Kardinäle. Das sind eigentlich alle wichtigen Entscheidungsträger, also die Chefs der vatikanischen Dikasterien. Stell dir mal vor, Ministerien. So. Ne? Also da ist der Chef der Glaubenslehre, da ist der Chef für die Caritas, da ist der Chef selbstverständlich für die Bischöfe, da ist der Chef für das geweihte Leben oder die Chefin, die ist ja jetzt eine Chefin. Dann ist da die Verwaltungschefin des Gouvernatorates. Also alles das, was im Vatikan richtig was zu sagen hat.
Okay, alles, was Rang und Namen hat, kommt richtig, zusammen.
Die kommen also, kommen auch in ihrer prächtigen Kardinalsrobe. Also normalerweise läuft der Kardinal ja nicht jetzt immer im Purpurrot herum, wie zu einem Gottesdienst, sondern die haben ja auch ganz normale schwarze, das nennt man Clergyman, also so einen ganz normalen Priesteroutfit an mit so einem
weißen,
man nennt es Clergyman, ja.
Super Wort. Okay.
Ja, der Clergyman ist einfach das tägliche Outfit des Priesters, also das, was er jeden Tag anzieht.
Okay. Das ist ein Wohnbeutel. Ich habe letztens das Wort Wohnbeutel gelernt. Ich habe ein Interview mit einem Psychotherapeuten gemacht zum Thema Partnerschaft und hat gesagt, wenn die Leute so mal ihren Wohnbeutel anziehen, wird es schwierig. Das ist so das, was sehr gemütlich ist. Nee, so gemütlich ist der Clergyman nicht, ne? Sondern
nein,
so,
genau. Das ist einfach so das
egal.
Outfit.
Gut.
Priest,
also da kommen die zusammen. Die sind alle schick. Wo kommen die zusammen?
Die kommen zusammen in der Sala Regia. Das ist also ein sehr prächtiger Raum, wo der Papst also bei festlichen Anlässen Gäste empfängt. Das war das Verhängnisvolle an diesem Tag live vom Vatikan Fernsehen übertragen. Vatikan News hat also da seine Kameras stehen und das Radio Vatikan ist auch angeschlossen. Also das ist live. Kannst du
also überall Mikros? Kameras,
du kannst dich also im Internet damit verbinden, kannst das live sehen, wenn der Papst reinkommt und diesen Gruß macht. Das war auch das Verhängnisvolle. Und dazu kommt noch, das passiert natürlich schon mal, dass auch bei so einem Treffen was nicht Unangenehmes passiert, aber das sind dann immer Leute, die entweder böswillig sind, das gibt es, oder Leute, die noch nie im Vatikan waren und meinen, diese Bühne jetzt nutzen zu müssen, um irgendwie ihre Aggression gegen die katholische Kirche loszuwerden. Das war es leider nicht, sondern der Mann, um den es ging, ist Marco Agostini. Ich kenne den jetzt nicht gut, aber der war bei päpstlichen Zeremonien seit 16 Jahren dabei. Also schon Benedikt der 16., Papst Josef Ratzinger hat den geholt. Der war dann in der ganzen Amtszeit von Franziskus als Zeremonier.
Ja. Also das Zeremonienmeister sozusagen, was bedeutet das genau? Also so ein Partyausrichter, hätte ich jetzt fast gesagt in meiner Sprache. Also ist jemand, der diese Zeremonien vorbereitet und so? Oder wie muss ich das verstehen?
Nein, also Partyausrichter ist ganz falsch.
Nein, meinte ich auch nicht so.
Also die Zeremoniere sind, also im Grunde haben die eine ganz relativ schlichte Aufgabe. Die sind eigentlich dafür da, dass wenn der Papst kommt, der Ablauf, was dann passiert, reibungslos ist.
Ja, der Aufnahmeleiter.
Ja, so im Fernsehen würde ich sagen, der Aufnahmeleiter, also reibungslos bedeutet, wenn der Papst kommt, gibt es das Problem, dass alle auf ihn zustürmen, ihm die Hand geben wollen, viele, die ihn in den Arm nehmen wollen, also um das zu verhindern, ja. Also um erstmal zu sagen, so bleibt mir erstmal alle ruhig auf euren Sitzen. Das hier ist eine geordnete Geschichte, das machen die Zeremoniere, die sorgen also dafür, dass das reibungslos und anständig abgeht.
Ja.
Wenn dann am Ende der Zeremonie die einzelnen Gäste zum Papst kommen können, dann organisieren die das. Also die stehen neben dem Papst. Manchmal geben die dem Papst auch einen Tipp und sagen, wenn der Papst nicht vorbereitet ist, also das war bei diesem Papst jetzt nicht so, aber die Päpste können auch nicht jeden Fußballspieler und jeden Schauspieler kennen. Also der Zeremonier sagt dann auch, also der Heiliger Vater, das hier ist jetzt Robert De Niro, ein ganz berühmter amerikanischer Schauspieler, oder das hier ist, was weiß ich, Lothar Matthäus, das war mal ein ganz berühmter deutscher Fußballer oder wie auch immer. Das machen die Zeremoniere, die sind vorbereitet über die Gäste und die haben auch den nicht ganz einfachen Job zu verhindern, dass Bischöfe, die sich gelegentlich wirklich einem Papst festkrallen, also die haben dann irgendwas ganz Wichtiges zu sagen, also die wollen irgendwas loswerden. Was die meisten haben, also wenn sie mal bezichtigt werden, also denk mal an den Fall von Rainer Maria Wölki zum Beispiel, also stell dir mal vor, ein Kardinal hat also erheblichen Ärger in seiner Diözese oder ist auch beschuldigt worden von irgendwem. Wenn die dann zum Papst kommen, dann halten die den oft an der Hand fest und sagen also, reden länger auf ihn ein und sagen, Heiliger Vater, Sie müssen unbedingt wissen, was man mir vorwirft, das war gar nicht so oder das ist alles ganz anders. Und dann ist unter anderem der Job der Zeremoniere, die auch zu trennen und zu sagen, so, das haben Sie jetzt alles gesagt, gehen Sie bitte nächster Gast.
Ja.
Also das alles machen die Zeremoniere, das sind auch mehrere.
Ah, okay, und dieser eine ist jetzt
das sind sechs, sieben, acht Zeremoniere und als ich jetzt die Nachricht gehört habe, was da passiert sein soll, habe ich das nicht geglaubt, weil ich kenne, wie gesagt, Marco Agostini, der ist, auf mich hat er immer den Eindruck eines ganz besonders frommen, auch ganz besonders, wie soll ich das sagen, ehrfürchtigen, sehr konservativen, also ich hatte immer den Eindruck, dass auch an seiner Kleidung, man dachte, das ist wirklich, der stammt aus der Diözese Verona, der ist also aus der Diözese Verona nach Rom ausgeliehen worden, hat hier seinen Job als Zeremonier gemacht. Ich kenne auch die anderen Zeremoniere und bei Marco Agostini hätte ich gedacht, naja, der macht also so ein, ist ein frommer Priester, der...
ist er ja vielleicht, der hat nur was gesagt. Wir müssen jetzt mal so langsam aufklären, was er gesagt hat.
Also,
er hat was gesagt, die Mikros waren auf und das hat er nicht bedacht.
Also, ja, genau. Also er hat in der Nähe einer Kamera gesessen, also sehr nah an einer Kamera und die Mikros waren, die Zeremonie hatte noch nicht begonnen. Die Leute kamen also langsam in den Saal. Dann hat er etwas gesagt und ich habe danach, hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt, hast du gehört, was da heute los war? Der Papst hat Marco Agostini also achtkantig rausgeschmissen. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Marco Agostini war so ein diskreter, frommer, konservativer. Und dann habe ich gesagt, was ist denn da vorgefallen? Und als er dann sagte, was der in das Mikrofon gesagt hat, da bin ich sprachlos.
Umgefallen. Ja, wir müssen jetzt überlegen, wie wir das wiedergeben, ohne jetzt jemanden zu verprellen. Also du sagst es mir jetzt einfach erstmal auf Italienisch und ich verstehe kein Wort und dann nähern wir uns.
Ich habe das nicht geglaubt. Also wie gesagt, ich kenne Marco Agostini. Ich weiß, dass er ist Monsignore. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Also das
Was
ist
heißt
ein,
das?
Ein Monsignore ist ein Ehrentitel, den der Papst einem verdienten Priester verleiht. Also das ist jetzt nicht ein ganz normaler Wald- und Wiesenpriester, sondern Monsignore heißt schon, das ist eine relativ hohe Rangstufe. Das hat auch, er war auch immer als Monsignore gekleidet, dann hast du so eine bestimmte Schärpe um, das dürfen ganz normale Priester nicht. Das war ein hoher, ja, ich würde mal sagen, der war, hätte auf dich gewirkt wie ein hoher, wichtiger Würdenträger. Ohne jeden Zweifel, 16 Jahren, wie gesagt, in diesem Amt. Und deswegen ist, glaube ich, das auch so schwierig. Also er sitzt in der Nähe von der Kamera und sagt dann ins Mikrofon, I culatoni tutti insieme. Und
okay. Und das bedeutet?
Und kurz vorher hatte der Papst nochmal daran erinnert, hatte die Mitglieder, die Kardinäle der Kurie also gescholten und hat gesagt, also weiß ich nicht, ob ihr wirklich Freunde sein könnt, ihr seid ja, drängt euch immer nach vorne. Und dann sagte Marco Agostini dieses leider verhängnisvolle I culatoni, da sind sie, I culatoni tutti insieme. Und das bedeutet, wenn man das übersetzt, also I culatone ist ein sehr vulgärer Begriff, weil culo bedeutet Po und ein Culatone ist jemand, der einen Po sehr reizvoll findet, sagen wir es mal so.
Okay, also es wird auf eine Sexpraktik angespielt, die eher so jetzt mit Männern unter sich in Verbindung gebracht wird. Habe ich das richtig ausgedrückt und vorsichtig genug, um niemanden...
Ja,
okay. Er hat im Prinzip die Menschen, die er da vorne sah, nämlich die Kardinäle, die da gerade... Die hat er jetzt mit diesem Begriff einmal so alle bezeichnet. Dass sie also sehr gerne alle etwas Bestimmtes tun.
Stimmt.
Und miteinander, untereinander, mit wem auch immer. Okay.
Richtig.
Und das kam jetzt nicht so gut an.
Nee.
Und das, also er hat diesen Satz gesagt, das wurde aufgezeichnet, aber in dem Moment wusste man denn schon, wer das gesagt hat. Wann kam denn das überhaupt beim Papst an? Wie ging es denn überhaupt weiter?
Also in der Regie von Radio Vatikan, also Vatikan News, die das aufgezeichnet haben, war dieser Satz ja sehr deutlich zu hören. Und das war ja live. Du konntest es ja mithören.
Ja, wunderbar.
Und das vermachte sich auch innerhalb von Sekunden überall im Vatikan die Runde, weil das war natürlich für Leute, für viele natürlich jetzt auch nicht so ganz unlustig, dass ausgerechnet ein seit 16 Jahren verdienter Zeremonier, nachdem der Papst allen frohe Weihnachten gewünscht hat, sagt, guck mal, da sitzen sie alle, I culatoni tutti insieme.
Hm.
Also alle jene, die eine große Freude an einem Po haben, die sitzen da alle zusammen. Und das war schon wirklich.
Ich habe es auf Vatikan.de heute irgendwie nicht gelesen oder wo ich mich dann neuerdings so rumtreibe auf diesen Seiten. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, aber wird das da jetzt nicht so verbreitet?
Das ist jetzt nicht so wahnsinnig breit getreten worden, aber weil das nun mal eigenes Vatikan-Fernsehen war, ließ sich das natürlich auch nicht mehr zurückdrehen. Das war ja eine öffentliche Veranstaltung und dieser gute Arme hatte nun überhaupt nicht begriffen, dass er in ein scharf geschaltetes Mikrofon gequatscht
hat. Und hat er denn eher zu sich selbst gesprochen oder zu seinem Nebenmann?
Aus dem Ton hört es sich eher so an, als hat er es zu sich selbst gesagt.
Okay, also ein kleines zu lautes Selbstgespräch, ja.
Vermutlich zu lautes Selbstgespräch. Es kann aber auch sein, dass er sich gerade neben jemanden gesetzt hat und dann sagte, guck mal, da vorne all die da sitzen.
Diese, okay. Ja, und dann muss das erstmal beim Papst ankommen, diese Nachricht.
Das kam jetzt nicht so gut an, das kannst du dir ja vorstellen.
Aber wie geht denn dann der Weg überhaupt weiter? Also irgendjemand muss dann ja es auch weitergegeben haben. Also erstmal hören es alle von den Vatikan News, alle, die da irgendwie da vorsitzen und so weiter. Aber die Leute, die da vorne standen, die gemeint waren, die haben es ja in dem Moment noch nicht gehört. Das heißt, nachdem die ganze Veranstaltung beendet war, ist ja irgendjemand hingestimmt und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, was hier euer Freund Marco gerade über euch alle gesagt hat. Und dann
ja, genau. Und hinter den Kulissen gibt es schon länger eine wirklich heftige Debatte darüber, ob das wirklich alles live sein soll. Jetzt denkt man natürlich, und das tun ja viele im Vatikan, zu sagen, was sollten wir denn zu verbergen haben, wenn der Papst eine Weihnachtsansprache hält? Also es geht jetzt ja nicht darum, dass wir da jetzt eine hochkontroverse Debatte über, was weiß ich, sexuellen Missbrauch live im Fernsehen hören, sondern es geht um was ganz Schlichtes, nämlich ein frohes Weihnachten an die wichtigsten Mitarbeiter und dass dann solche Sprüche da fallen.
Ich würde sagen, ab nächstes Jahr ist das nicht mehr live.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zurückdrehen können, aber es wäre jetzt ja auch ein wahnsinniges Schuldeingeständnis zu sagen, wir müssen jetzt so eine Art Filter einbauen, weil in Wirklichkeit reden die Leute immer so schreckliche Sachen, dass wir das nicht mehr live senden können. Das geht ja auch nicht. Nee. Also das fände ich auch nicht so gut.
Ja, und dann ist der Mann also entlassen worden. Also er wurde dann zum Papst zitiert oder wie läuft sowas ab? Das, weißt du das, wie das dann weiterging? Und ja, erstmal musste man doch rausfinden, wer das gesagt hat oder war das sofort klar?
Man konnte das an der Stimme schon deutlich hören. Okay. Also das war jetzt nicht so verzerrt, dass man nicht drauf gekommen wäre, wer das war. Das war schon klar. Der saß auch nah genug am Mikrofon. Also das war schon deutlich. Und was dann passiert, ist ganz einfach. Der Papst wird dann auf die Mitarbeit dieses Mannes, der aus der Diözese Verona stammt, verzichten. Er wird also der Diözese Verona sagen, also wir brauchen ihn jetzt hier nicht mehr. Der geht zurück in seine Diözese. Mhm. Ich meine, man kann ja jemanden, der einen dummen Spruch gemacht hat, dafür jetzt auch nicht irgendwie einen gleich ans Kreuz nageln, aber das richtig ist, als Zeremonier ist er jetzt wahrscheinlich auch nicht so wirklich super geeignet gewesen, aber auf der anderen Seite, weißt du, dass jemand mal einen dummen Spruch sagt?
Ja, das aber so ein Spruch, also ganz ehrlich, wenn ich meine Kollegen, sag ich mal, im Büro als also da über deren Sexpraktiken mich äußern würde, ausgerechnet dann noch, wenn es lauter Kardinäle sind. Also das käme jetzt selbst, wenn ich sagen würde, diese ganzen Arschlöcher und ich meine, meine Kollegen, da wäre ich auch raus. Und das wäre deutlich harmloser als das, was der da gesagt hat.
Ja, deswegen sage ich ja, so besonders schön war diese Veranstaltung nicht und es war auch keine besonders kluge Sache. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich kann mich mal so weit aus dem Fenster hängen. Also das ist jetzt nicht ein Einzelfall. Also das ist ganz sicher nicht so, dass Sprüche solcher Art ich jetzt zum ersten Mal gehört hätte. Das ist nicht so. Sondern
selbst Franziskus hat doch mal sowas in die Richtung gesagt. Ne? Was hat der noch mal gesagt?
Ja, Franziskus hat auch mal so eine Entgleisung gemacht. Der hat darüber gesagt, dass es in den Priesterseminaren ja ohnehin zu viel Froschagine gäbe. Das würde man aus Deutschland ist als eine große Schwuchtelei bezeichnen.
Aha, okay.
Der hat sich dann dafür entschuldigt und hat gesagt, weil Menschen sich wegen ihrer sexuellen Verhaltens dann angegriffen fühlten, hat er gesagt, also ich habe das nicht böse gemeint, aber man hat mir gesagt, dass leider in Seminaren es immer wieder zu einer gewaltigen Schwuchtelei käme. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser arme Augustino der einzige im Vatikan ist, der Sprüche ähnlicher Art sagt. Das wäre Unsinn. Das ist nicht so. Und da wir ein unabhängiger Podcast sind, das möchte ich hier nochmal betonen. Wir werden weder von der Kirche bezahlt noch von sonst irgendjemandem, sondern wir machen das hier umsonst. Und deswegen würde ich sagen, wir haben niemanden, der uns auch den Mund verbieten kann. Mhm. Und jetzt sage ich auch mal, das, was da passiert ist, was Monsignor Marco Agostino gesagt hat, i culatoni tutti insieme, also alle die, die eine besondere Freude am Po haben, alle hier auf einem Haufen. Mhm. Das ist nichts, was ich jetzt zum ersten Mal in 40 Jahren höre, sondern Sprüche ähnlicher Art habe ich schon dutzende Male gehört, eher viele dutzend Male.
Ja gut, aber man sollte mal gucken, wo so ein Mikro ist und was gerade übertragen ist. Also ich meine, es gibt ja immer mal wieder Situationen, auch gab es ja auch schon Nachrichtensendungen, da sind schon Mikros offen und die ModeratorInnen sagen irgendwas und das kommt zu sehr peinlichen, also man muss wahnsinnig aufpassen. Wenn man so ein Mikro, du kennst das doch von Talkshows auch, wenn du dann schon den Sender und sowas in der Hosentasche hast und das Mikro schon an und stehst da mit irgendjemandem in der Runde, musst du immer davon ausgehen, dass in der Regie alle schon alles hören, was du sagst. Das ist wahnsinnig gefährlich.
Ja, ich weiß. Also wie du weißt ja, wir beide haben ja mit dieser Situation viele Jahre gelebt oder leben immer noch damit. Ja. Du ja auch und ich ja auch. Und klar, also ich frage auch jedes Mal, ist der Übertragung jetzt schon scharf oder ist er noch ausgeschaltet? Und mir hat mal Michael Schanze einen super Tipp gegeben. Der hat immer gesagt, sobald du das Mikrofon an deiner Jacke, an deinem Revers hast, sei vorsichtig und bevor du rausgehst, guck immer noch mal, ob dein Hosenstall auch wirklich zu ist. Das sind die wirklichen Tipps des wahren Lebens.
Vielleicht sollte man im Vatikan auch noch mal so ein paar Tipps geben für die ganzen Leute, die dort tätig sind, dass man so gewisse Verhaltensregeln vielleicht, wenn Kameras und Mikros da sind, mal unterlässt.
Ja, ich frage mich, ob wir Marco Agostini versuchen sollten, hier in unseren Podcast zu kriegen.
Ja, bitte. Vielleicht möchte er noch mehr dazu sagen. Aber ich könnte sein, dass der, glaube ich, gerade überhaupt nichts mehr sagen möchte. Könnte ich auch verstehen.
Ich fürchte, dass er zurzeit auch nichts sagen möchte. Ich denke mal, die wollen das so schnell wie möglich vergessen machen. Aber ich glaube, dass dieser Papst in seinen Bemühungen, die katholische Kirche glaubwürdig rein, sauber, fromm darzustellen. Für den war das, glaube ich, schon ein ziemlich heftiger Rückschlag, dass ein so lang gedienter Zeremonier sich zu so einer Sache versteigt. Wobei, ich möchte für diesen Marco Agostini jetzt nochmal eine Lanze brechen. Mhm. Ich habe Ähnliches schon dutzende Male gehört.
Ja, gut. Aber macht's das besser? Macht's das besser? Das zeigt doch eher, dass es das eine ganz schöne verlogene Veranstaltung ist. Und jetzt, also sagen, du sollst nicht schlecht Zeugnis reden über deinen Nächsten, gibt's da nicht so ein
Gebot?
Ja,
aber ich möchte auch nicht den Stab brechen über irgendjemanden, der mal einen blöden Spruch gemacht hat.
Ich auch nicht, ich habe auch schon viele blöde Sprüche gemacht.
Ich habe auch schon viele blöde Sprüche gemacht. Ich kann mich mal an einen Spruch erinnern, den fand ich sogar richtig klasse, der war gar nicht von mir. Der ist auch noch sexistisch, aber den erzähle ich jetzt trotzdem.
Bitte.
Wir waren in Rio de Janeiro und da gab es einen Gottesdienst und ich stehe auf dem Altar und unten drunter sind also zehntausende junge Männer und junge Frauen in dieser Hitze. Die sehen also auf eine wirklich unglaubliche Art und Weise sexy aus. Dann kam also ein Monsignore zu mir und sagte zu mir, Andreas, guck mal, da unten diese ganzen jungen Frauen und stell dir mal vor, das sind nur die Katholischen. Was meinst du, wie die Nicht-Katholischen aussehen?
Das
war
einfach,
auch ein blöder Spruch,
lustig, aber lustig.
Mein Gott, also ich hätte jetzt auch mit Monsignor Agostini gesagt, Mann, also das war jetzt echt eine Entgleisung, aber ich werde jetzt nicht deswegen gleich, mein Gott, wenn wir im Vatikan keine Sekunde auch mehr einen blöden Spruch mehr sagen dürften, dann, du hast ja recht, es ist ein bisschen entlarvend gewesen, aber auf der anderen Seite, mein Gott, ich wäre der Letzte, der jetzt einen Stein wirft, wirklich.
Aber er kann jetzt nicht mehr durch die heilige Pforte rennen schnell, damit ihm diese Sünde vergeben wird. Das ist jetzt ja blöd.
Ja, das ist zu. Der Papst sagt, also die Hoffnung bleibt bestehen und die Vergebung gibt es auch weiter. Und weißt du, worauf ich mich freue? Wir haben ja in diesem Jahr einige Jubiläen, ne? 2026.
Ja, alles voll.
Ja, ein ganz tolles, da freue ich mich schon drauf, da machen wir mal zusammen eine Sondersendung, weil wir haben im Jahr 2026 400 Jahre Einweihung des Petersdoms.
Stimmt, haben wir letztes Mal kurz angedeutet. Ja, machen wir, genau. Ich war ja nun drin in diesem Riesending.
Ja, ich würde mal sagen, da machen wir mal eine Sondersendung, die Geheimnisse des Petersdoms, das, was keiner kennt. Mhm. Vielleicht auch einfach mal so eine Sendung, wie ist eigentlich so der Alltag im Petersdom?
Auch gut.
Und wo ist der Papst eigentlich jeden Mittag? Weil das hat auch mit dem Petersdom zu tun.
Also wo ist der oder wo ist der mit Doppel-S, also Essen?
Wo er sein Mittags Mittagessen geht.
Ja, Mittagessen, okay. Mhm. Gut.
Und wir beide haben jetzt eine ganz spannende Woche vor uns, weil das Konsistorium hat ja begonnen. Also nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, das ist die Versammlung aller Kardinäle. Also über 200 Kardinäle sind schon in Rom. Die bitte beraten sich jetzt mit dem Papst. Also viele dieser Beratungen sind geheim, aber soweit ich diese Konsistorien kenne, sickert es jedes Mal durch. Also jedes Mal gibt es irgendjemanden, der quatscht und jeden Mal gibt es jemanden, der sich auch aufregt.
Müssen die eigentlich kurz ihre Handys da vorher abgeben, so wie so bei Koalitionsgesprächen, dass man irgendwann gesagt hat, die Handys bleiben draußen, damit ihr nicht währenddessen noch den Mitarbeitern der Bild-Zeitung den aktuellen Stand durchgebt? Oder dürfen die ihre Handys drin haben und dann?
Es ist nicht mal beim Konklave. Im Konklave sind die Handys ja verboten,
ja, genau.
Wie du weißt. Aber das ist jetzt nicht so. Da rechnet man auf den Bonsenso, also dass die Menschen sich an die Regeln halten. Hm. Aber soweit ich das weiß, gibt es immer wieder Kardinäle. Und ich glaube, dieses Konsistorium, da bin ich mir ziemlich sicher, da würde ich mich drauf festlegen, hier wird es relativ hoch zu sehr gehen, weil wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikans einen Papst, der weiß, dass das, was in Deutschland und anderen wenigen Ländern normal ist, dass katholische Priester zwischen 4.000 und 7.000 Euro im Monat bekommen, dass nämlich der größte Teil der katholischen Priester der Welt mit $50 oder wenigen leben muss, dass die Nebenjobs haben müssen, dass die als Kellner arbeiten, dass die gegen Geld auch mal einen Exorzismus austreiben. Also diese ganze Armee armer Priester, die sitzt jetzt bei dem Konsistorium mit am Tisch in der Figur von Leo dem 14., der sagen wird, die Wirklichkeit, so wie sie in Deutschland oder auch zum Teil in Frankreich oder in Italien ist, die ist eine absolute Ausnahme. In Italien bekommen die Priester einen Bruchteil von dem, was ein deutscher Priester verdient. Und die Priester, die in Indonesien, in Indien, in Afrika arbeiten, die haben, können noch nicht einmal davon träumen, regelmäßig satt zu werden. Ja, davon gibt es viele Priester. Und deswegen glaube ich, wird dieses Konsistorium, das jetzt kommt, auch aufeinanderprallen dieser beiden Welten sein. Deswegen bin ich hochgespannt, wie wir nächste Woche uns darüber unterhalten werden, meine Liebe.
Das bin ich gespannt. Was wir heute gar nicht mehr besprochen haben, ist, wie du zum Glauben gekommen bist. Das wolltest du mir eigentlich diesmal erzählen, aber jetzt hat uns dieser gute Marco Agostino da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir über den so ausführlich gesprochen haben. Die haben jetzt ja auch bei diesem Konsistorium einen Zeremonienmeister weniger. Fällt das jetzt auf? Fehlt er jetzt? Nee,
Zeremonienmeister, kommt ja immer nur dann, wenn der Papst kommt und der hat genug Zeremonienmeister.
Ja, gut, okay.
Aber ich habe gehört, dass unser kleines, verschwiegenes Treffen zwischen dir und mir in Buchholz in der Nordheide.
Also das sind schon richtig Tickets. Ja, 22.04. Ja, das ist richtig Tickets schon weg.
Ja, wunderbar. Ja. Und ich weiß von einigen Fans, dass die sich schon Tische organisiert haben und dass sie sich freuen. Also ich habe mir auch den Flug schon gebucht. Also sehr alles gut.
Wir wissen teilweise schon, wer in der ersten Reihe sitzt. Genau, die schreiben uns ja die Leute. Wer wo sitzt, wissen wir jetzt schon bald. Das ist so lustig.
Und ich habe auch noch eine Nachricht. Wir basteln an einer neuen Reise für Podcast-Fans.
Ach was, muss ich das wissen? Nein.
Ja, das erfährst du noch früh genug. Also wir sind in einer Planungsphase, weil wir wollen etwas ganz Besonderes machen. Aber das kann ich noch nicht verraten, weil wir planen noch.
Ja, okay, aber wenn ich da mit soll, dann müsste ich das irgendwann mal wissen, weil ich habe ja auch so ein bisschen Pläne. Also, ja, aber...
Mach dir keine Sorge, du wirst das früh genug erfahren.
Ui, das ist alles wieder aufregend. Also, was ist los in Rom?
Siehst du, da ist wirklich... Also diesmal muss ich sagen, hier ist wirklich was los.
Hier liegt einfach nur Schnee und... ich komme kaum raus, so viel Schnee liegt.
Ja, meine Liebe, dann wünsche ich dir, bau mal einen Schneemann. Wir beide müssen uns jetzt erstmal von dieser spannenden Folge erholen, glaube ich.
Ja, meine Güte.
Ja, ne? Und dann wünsche ich auch ich habe wieder eine Nachricht bekommen, dass wir viele neue Hörerinnen und Hörer haben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Bis dahin.
Ich auch.
Tschüss.
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 Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.